Das Tagesgespräch.
Urs Welterlin, Sie leben etwa 2 Stunden südlich von Sydney. Dort ist es jetzt 8 Uhr abends, weil wir das Gespräch aufzeichnen. Wie heiß oder fast schon kühl, muss man jetzt sagen, ist es jetzt dort am 8 Uhr abends?
Ja, ich hätte letzte Woche nicht gedacht, dass ich jetzt schon wieder in einem Bulli da sitze, nachdem ich letzte Woche wirklich nur in der Jobs da gesessen bin, um einen kurzen Liebling. Aber es ist tatsächlich so, wir haben jetzt um die 18 Grad. Es hat massiv abgekühlt, gestern am Sonntag. Und über die Nacht hat es sogar stark geregnet. Wir haben also ein Riesenglück gehabt, muss ich sagen. Wir haben Brände gehabt hier in der Nähe, wo jetzt im Prinzip keine mehr sind. Die sind gelöscht worden. Aber eben, das ist hier, wo ich jetzt wohne, in unserer Gegend. Im Norden von Sydney, etwa 500 Kilometer nördlich, sieht es dann wieder ganz, ganz anders aus. Dann ist es heiß geblieben und hat massive Brände gegeben. Da hat es auch sehr viel Schäden gegeben in den letzten Stunden.
Wenn wir jetzt zuerst noch bei Ihnen bleiben, da war es ja auch 40 Grad gewesen die letzte Woche. Wie fühlt sich das eigentlich überhaupt an, 40 Grad?
Es lähmt einen. Also das ist eigentlich, so kann man es zusammenfassen. Es lähmt einem total. Es wird alles schwierig. Es wird alles hart. Es wird alles mühsam. Also wir haben immer eine Prozedur. Wir machen am Morgen, also über Nacht, in der Regel kühlt es ab zum Glück. Wobei letzte Woche ist es nicht immer so leider. Und das macht es noch schwieriger. Aber über Nacht kühlt es ab. Wir machen natürlich so alles auf. Und dann am Morgen, sobald die Sonne aufgeht, am 5 Uhr, Rollläden runter, Storen runter, Fenster zu, Vorhänge zu, wirklich, wir blocken die Sonne raus. Und dann bleibt es eigentlich relativ lang angenehm kühl. Aber durch den Tag durch, man muss einfach sehr viel trinken, Wasser, kein Bier leider. Wenn man Glück hat, eine Klimaanlage zu haben, dann kann man die natürlich anmachen. Wir haben keine. Aber das ist eine ganz wichtige Methode, dass man sehr, sehr viel Wasser trinkt. Viele Leute in der höchsten Hitze gehen auch in Einkaufszentren. Die Einkaufszentren sind immer sehr voll, weil die Einkaufszentren natürlich klimakühlt sind.
Bei Ihnen, Urs Welterlin, ist jetzt im Moment eben die Abkühlung gekommen. Sie haben vorher schon angetönt, das ist aber lange nicht überall so. Ich habe auch gelesen von einer neuesten Meldung, ein Observatorium fast zerstört worden. Wie sieht es dort denn aus?
Genau, das ist jetzt passiert, also über Nacht, praktisch in der Nacht. Ein sehr bekanntes, großes Observatorium, eben 500 Kilometer nördlich von Sydney, eine internationale Sternwarte, wo um ein Chor, buchstäblich um ein Chor, an der Zerstörung vorbeigekommen ist. Drumherum in der Gegend hat es Dutzende von Häusern gekostet, muss man sagen, sind leider verbrennt. Es hat keine Opfer gegeben, also wieder sehr, sehr viel Glück gehabt, die Leute sind nicht zu Schaden gekommen, sondern natürlich der materielle Schaden. Und das ist absolut richtig, also dort oben im Norden ist es sehr, sehr heiß gewesen, wo es im Gegensatz jetzt zur letzten Woche war, im Gegensatz zur letzten Woche, wo hier im Süden einer von Sydney die Hitzewelle war und natürlich im Inland und in Tasmanien.
Kann man dann auf die ganze Region sagen, also eigentlich ist der ganze Kontinent, ganz Australien unter dieser Hitzeglocke?
Kann man nicht unbedingt sagen, aber sicher der südliche Teil von dem Kontinent Australien, und Sie sagen es genau, man vergisst manchmal, dass Australien nicht einfach nur ein Land ist, es ist ein Kontinent. Wir reden von 7,7 Millionen Quadratkilometern, das ist ein riesiger Kontinent. Und wir haben hier natürlich auch sehr verschiedene Klimazonen. Betroffen ist jetzt der untere Teil, der südöstliche Teil von Australien vor allem und der zentrale Teil von Australien. Der südöstliche Teil kommt noch dazu, dass das auch der am dichtesten besiedelte Teil ist von Australien, mit den Grossstädten Sydney, Melbourne, Adelaide und wenn man ein bisschen weiter nördlicher geht, dann auch Brisbane.
Und da hat man, habe ich gelesen, müssen neue Hitzekarten praktisch zeichnen oder mindestens neue Farben einführen, Violett und Pink, weil die Skala von diesen Karten ist gesprengt worden in den letzten Tagen.
Ja, das Meteorologische Institut hat letzte Woche neue Karten herausgegeben, wo tatsächlich Violett noch drauf war. Und zwar hat Violett repräsentiert eine Temperatur von bis zu 54 Grad, was nächste Woche soll geben im Zentrum von Australien, im südlichen Zentrum von Australien. Das Institut hat dann die Karte wieder zurückgenommen nach ein paar Tagen und hat das Violett wieder gestrichen und ist zurück zu Pink gegangen und gesagt, nein, es wird doch wahrscheinlich ein bisschen kühler sein, nämlich nur etwa bis 50 Grad. Das reicht mir ehrlich gesagt auch noch.
Und die Hitze, die kommt also erst?
Die kommt erst, das ist richtig. Es ist eigentlich ungewöhnlich, die Feuer, die wir jetzt haben in den letzten Tagen, das ist nicht unbedingt typisch, weil die Feuersaison, die Buschfeuersaison ist eigentlich eher im Februar. Traditionell. Es gibt schon auch, dass es im Januar Buschfeuer gibt und eben so eine Hitzewelle, aber der wirkliche harte Hochsommer, wenn man so darf sagen, ist eigentlich im Februar.
Und ist dann auch mein einfache Anführungszeichen gesagt, die Hitzewelle, oder sind es auch noch Wind, wo dann so eine Art wie einen grossen, riesigen Föhn in den Schweizer Alpentälern, wo die Hitze sozusagen noch einem direkt ins Gesicht blasen?
Sie sagen es genau richtig. Der Wind ist eigentlich fast das grösste Problem, muss man sagen. Weil die Feuer, die gibt es immer. Es gibt die durch Sommerstürme und dann gibt es Blitzeinschläge in den Wäldern rein und dann brennt es halt irgendwann einmal. Aber was passiert? Wir haben immer auch im Sommer sehr, sehr starke Wind. Trockene, starke Wind. Und so kann auf einem relativ kleinen Feuer, manchmal nur einen kleinen Funken, in der kürzesten Zeit ein riesiges Buschfeuer entstehen, ein Flächenbrand, der sich dann in den schlimmsten Situationen zu einem eigentlichen Inferno kann entwickeln, wie man das vor 4 Jahren in Victoria gesehen hat und jetzt natürlich auch letzte Nacht zum Beispiel im Norden, wie gesagt, vom Bundesstaat New South Wales und in der letzten Woche in Tasmanien.
Eben, 2009, vor 4 Jahren, hat es 173 Tote gegeben. So schlimm ist es das mal bis jetzt nicht.
Nein, man kann so wirklich Holz anlangen, wenn man das frech sagen darf. Es ist so, dass also bisher leider, muss man auch sagen, ist ein Feuerwehrmann ist gestorben gestern. Aber wenn man das vergleicht mit den 173 Toten von 2009, nämlich am 7. Februar 2009, wo es buchstäblich ein Inferno gegeben hat, nördlich von Melbourne im Bundesstaat Victoria, dort sind 2000 Häuser zerstört worden. Aber man darf sagen, die Feuerwehr hat sehr viel gelernt aus dieser Katastrophe. Denn. Zum Beispiel hat sie Koordination zwischen verschiedenen Einsatzkräften wesentlich verbessert. Sie hat Kommunikationsmittel zwischen Polizei, Ambulanz und den verschiedenen Feuerwehreinheiten konsolidiert. Auch in der Brandbekämpfung selber, man hat neue Methoden jetzt hier angewendet und vor allem hat man sehr, sehr früh die Leute evakuiert oder zumindest gewarnt, man müsse jetzt evakuieren. Ich selber habe letzte Woche ein Telefon bekommen von einem Computer und ein SMS, wo mir gesagt hat, es sei eine sehr gefährliche Situation, eine Katastrophensituation und man müsse daran denken, dass wenn man in so einem Gebiet bleibt, wenn so eine Katastrophensituation sei, dann sei das unter Umständen lebensgefährlich. Sie haben also nicht gesagt, wir müssen sie gehen, das wäre dann die nächste Stufe gewesen, aber man ist sicher frühzeitig gewarnt worden.
Eben, jetzt muss man da dazu vielleicht sagen, Urs Wälderlin, Sie wohnen nicht irgendwo in einer grossen Stadt, sondern eigentlich direkt im Busch, eben 2 Stunden von Sydney entfernt. Sie sind sozusagen der Buschmann von Schweizer Radio, SRF.
Dann kann man so sagen, im Moment fühle ich mich ein bisschen so. Das ist richtig, ich bin buchstäblich umgeben von Wäldern, von Eukalyptuswäldern. Und wir wohnen in einem sicher sehr, sehr geförderten Gebiet. Das ist absolut richtig. Wir haben natürlich Massnahmen ergriffen, dass wir in einem Fall von Brandgefahr könnten relativ schnell evakuieren oder sonstige Massnahmen haben wir auch noch ergriffen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Information, das frühzeitige Informiertsein extrem wichtig ist. Was mir auffällt, diesmal ist auch, dass die sozialen Medien immer wichtiger werden. Also ich tue sehr viele Informationen, bekomme ich über Facebook. Und das hilft wirklich. Das gibt auch eine gewisse Beruhigung.
Sie haben es vorher gesagt, eben bei Ihnen hat es Eukalyptusbäume. Die sind ja wahnsinnig gefährlich, brandgefährdet mit dem Öl, das sie haben. Die gibt es aber an vielen Orten in Australien.
Ja, Eukalyptusbäume sind endemisch. Es gibt auch viele, viele, viele verschiedene Arten. Und die, wie Sie schon gesagt haben, die haben eine durchaus auch angenehme Eigenschaft, nämlich die ätherischen Öle, die man ja auch braucht zum Inhalieren zum Beispiel. Oder für in Däfeli, Eukalyptus-Däfeli. Aber das führt dazu, dass wenn die brennen, dann brennen sie also wirklich gerade fest. Und zwar zum Teil explosionsartig, weil sich das Öl ausdehnt. Und dazu kommt noch, dass nach der langen Dürre, die wir hatten in den letzten Monaten, also es hat sehr wenig geregnet in den letzten Monaten, sehr viel trockene Rinde am Boden liegt in den Wäldern und natürlich auch Blätter. Und Die Kombination ist äußerst gefährlich. Das brennt buchstäblich wie Zunder.
Und wenn es dann brennt, geht es dann eigentlich lang, bis sich die Vegetation wieder erholt? Erholt sie sich überhaupt wieder?
Das ist eins von den ganz, ganz faszinierenden Eigenschaften, die der australische Busch hat. Und Busch sagt man da im Prinzip dann im Wald. Man sagt eigentlich nicht Wald, man sagt der Busch. Und das ist ganz etwas Faszinierendes. Ich bin 2009 an diesen Brand gesehen, Victoria, an diesen tragischen Brand. Und schon wenige Wochen später ist aus dem absoluten schwarzen Schlachtfeld, es ist wirklich alles schwarz gewesen, sind die ersten Sprieße wieder rausgekommen. Grüne Schössling. Die Natur in Australien ist Feuer gewöhnt. Gewisse Pflanzen brauchen sogar Feuer, damit sie sich überhaupt können vermehren. Es gibt gewisse Arten von Sträuchern, wo die Samenkapseln sich erst öffnen unter grossen Hitze. Und erst dann fallen die Samen raus, fallen am Boden und können dann genährt von dieser Asche sehr gut sich entwickeln und zu neuen Bäumen werden. Also es ist wirklich faszinierend, wie schnell sich die Natur hier erholt von so einem doch grossen, grossen Trauma.
Urs Welterlin, das letzte Tagesgespräch haben wir zu Australien, haben wir vor 2 Jahren gemacht. Dort sind Sie in Brisbane gewesen. Aus den Fluten und Überschwemmungen haben Sie dort berichtet. Australien ist ein Land von der Katastrophen. Eben die Fluten gehören dazu, Überschwemmungen, Hitze auch. Nimmt man das auch so wahr? Das gehört einfach dazu. Es ist vielleicht ein bisschen extremer geworden, aber das gehört dazu.
Das ist so. Sonnige Sachen, Überschwemmungen, Zyklone, Brände gehören tatsächlich zu dem Kontinent. Das ist immer schon gesehen. Die Leute sind das auf eine gewisse Art gewohnt. Natürlich kann man sich nicht daran gewöhnen, dass man praktisch überrennt wird von einer Feuerwalze. Aber im Kopf von den Leuten ist das ganz klar ein Teil vom Leben hier. Wir haben, das ist fast untergegangen in den Nachrichten, wir haben gestern eine grosse Gefahr gehabt von einem Zyklon, der könnte an der westaustralischen Küste landen, hat es dann aber glücklicherweise nicht gemacht. Das gehört buchstäblich fast zum Alltag in Australien. Naturkatastrophen gibt es und hat es immer gegeben und die werden wohl auch immer Teil sein vom Leben in Australien.
Und was heisst denn das bezogen jetzt auf die Medien? Wird denn jetzt beispielsweise über die Hitzewellen, gibt es da ständige Live-Sendungen in den Fernseh- und Radiostationen, grosse Frontseiten immer auf den Zeitungen? Oder ist das dann auch gar nicht so ein grosses Thema?
Doch. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr grosses Thema. Also, Sie sagen es selber, es gibt Nachrichtensendungen fast rund um die Uhr. Wir haben auch hier einen Nachrichtensender wie SRF4, wo rund um die Uhr berichtet darüber, auch wieder warnt, durchaus sehr wichtig ist auch eben in dieser präventiven Information, wo die Leute können sicher Nachrichten beschaffen über ihr Gebiet. Und natürlich gibt es auch Diskussionen über Kosten zum Beispiel und auch sehr, sehr viel Bericht aus dem Feld, also wo Betroffene zur Sprache kommen. Betroffene Bauern, die ihre Tiere verloren haben, aber auch Leute, die ihr Haus verloren haben. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema in den Medien in Australien im Moment.
Wenn es so viele Katastrophen gibt, so viele Naturereignisse, das Brisbane ist ja dort eine riesige Flut gewesen, die ganze Stadt überflutet. Sind dann da uns die Schäden schon wieder beseitigt? Also das heisst, geht man auch sehr schnell wieder zum normalen Alltag über?
Jawohl, auf jeden Fall. Brisbane war sogar ein sehr gutes Beispiel gewesen. Kaum ist das Wasser wieder abgelaufen gewesen, ist fast der Alltag wieder eingekehrt. Natürlich hat es dort sehr viele Schäden gegeben an den Häusern. Also hat es Häuser gegeben, die zum Teil bis zum Dach überflutet gewesen sind, wo man nicht mehr können brauchen, weil das Wasser zu dieser Zeit ist extrem dreckig gewesen, kontaminiert, auch mit Gift, mit Schwermetall. Dass man die Häuser hat müssen abrissen. Aber das ist inzwischen eigentlich behoben. Was die Leute in Brisbane und Umgebung gemacht haben, sie haben ihre Häuser einfach noch höher gebaut, dass bei der nächsten Überflutung, dass das Wasser eigentlich nur unten durch kann laufen.
Es gibt die Extremereignisse, eben Fluten, Hitze jetzt demal. Hat man zu Australien auch den Eindruck, oder ist das allgemeine Erkenntnis und ist man sich da einig, dass die Extremereignisse zunehmen?
Langsam wird es klarer. Also das Thema Klimawandel ist ein ganz heißes Thema hier in Australien. Bis gestern habe ich noch gesagt, dass der Großteil von den Australiern eigentlich nicht glaubt, dass der Mensch einen Einfluss hat auf das Klima. Aus bestimmten Gründen ist die Meinung hier sehr stark vertreten. Heute jetzt ist gerade eine neue Studie herausgekommen, die sagt, nein, es ändert sich langsam. Die Leute fangen langsam an, eine Verbindung zu ziehen zwischen solchen Extremsituationen, wie wir sie jetzt haben, und eben im Klimawandel. Aber gleich, da sind wir im Vergleich zum Beispiel zu Europa, zu der Schweiz, in der Diskussion über Ursachen von solchen doch extremen Situationen, Natursituationen, immer noch sehr, sehr viel, sehr, sehr weit hinten drin.
Sie haben gesagt, bestimmte Gründe ist das vor allem, weil ja Australien auch ein grosser Kohleproduzent ist. Oder hat das mehr damit zu tun mit der Mediensituation? Der Robert Murdoch, der 80% der Medien kontrolliert und der gar keine Freude hat an dieser Diskussion.
Es ist eine Kombination von beidem. Australien ist der grösste Kohlenexporteur der Welt. Kohle ist einer der grössten Klimakiller, die es gibt auf der Welt. Aber weil Australien derart abhängig ist, oder meint, derart abhängig müssen sie von der Kohlenexport, ist Kohle fast wie ein goldiges Kalb. Man redet fast nicht darüber, man betet es eher an und vor allem die Kohlewirtschaft hat einen extrem starken Einfluss auf Politik und auf die politische Situation. In diesen Tagen läuft eine Serie am australischen Fernsehen über genau das Thema, über die Macht oder überhaupt über die Geschichte von der Rohstoffindustrie in Australien. Und dort sagt ein Experte, er sei absolut überzeugt, dass die Rohstoffindustrie, vor allem die Kohleindustrie, in Australien mehr Macht hat als die Regierung. Und das hat man in der Vergangenheit auch mehrfach gesehen, dass das der Fall ist, dass die australische Kohleindustrie extrem mächtig und einflussreich ist.
Trotzdem hat Australien eine CO2-Abgabe eingeführt für die 500 grössten Sünder. Das ist eher überraschend gekommen in dem Fall.
Überraschend nicht. Es ist Geburt gewesen, wo man nicht einmal mehr durfte die Zangengeburt nennen, weil es ist viel, viel härter gewesen. Es ist, glaube ich, eher ein Kaiserschnitt gewesen und das Kind schreit bis heute. Das ist eine abgespeckte Version von einem früheren Vorschlag gewesen, wo der damalige Premierminister Kevin Rudd gemacht hat. Ein viel weitergehender Vorschlag. Und die Industrie hat sich mit Händen und Füßen gegen das gewehrt. Sie hat einen Propagandakrieg angefangen dort. Sie hat also buchstäblich 22 Millionen Dollar investiert, um gegen den Rat persönlich Stimmung zu machen. Das ist dann auch gelungen. Der Rat ist innerhalb von wenigen Monaten vom beliebtesten Premierminister aller Zeiten zum unbeliebtesten geworden, sodass die Labour-Partei 2010 gesagt hat, nein, so geht es nicht. Und sie haben Julia Gillard, dem Rat, seine damalige Stellvertreterin, zur Premierministerin gemacht. Sie hat sich dann sofort zusammengesetzt mit der Rohstoffindustrie und hat denen doch eine sehr, sehr abgespeckte Version präsentiert, die sie dann auch angenommen haben. Aber die Opposition, die konservative Opposition und Oppositionsführer Tony Abbott, ist immer noch aggressiv gegen selbst die abgespeckte Version.
Das heisst, wenn eine neue Regierung kommt, wird dann die CO2-Abgabe wieder weggeschafft?
Das ist das, was er sagt, jawohl. Der Tony Abbott hat klar gesagt, falls er im Verlauf von diesem Jahr, wenn Wahlen sind, das Datum steht noch nicht fest, Premierminister würde, wenn also eine konservative Regierung gewählt würde, dann würde er praktisch als ersten Schritt würde das wieder abschaffen. Und das ist natürlich der Rohstoffindustrie mehr als recht.
Zum Schluss, wie sind die Wetterprognosen? Oder vielleicht müsste ich jeder fragen, wie sind die Hitzeprognosen?
Auch hier wieder unterschiedlich fürs Land, aber generell muss man sagen, dass es gegen Ende Woche wieder heißer werden soll, auch hier in dieser Gegend. Im Inland, wie gesagt, werden Rekordtemperaturen von bis zu 50 Grad erwartet. Hier in der Region, in der relativ stark besiedelten Gegend, sind Feuerwehren natürlich auch auf Höchstalarm. Man muss sagen, dass die Einsätze, die zum Teil zwei Wochen gehen, natürlich die Feuerwehren extrem belasten. Wir haben in New South Wales etwa 70'000 Feuerwehrleute, wo viele von denen, die meisten, sind freiwillige Leute, die zunehmend eben auch erschöpft sind und einmal müssen, sich können ausruhen. Und wenn jetzt wieder so eine Hitzewelle kommt, und die wird kommen leider, gibt es eigentlich fast keine Chance, dass die Leute sich jetzt können wieder mal anlegen, dass sie können heimgehen und überhaupt einmal selber schauen, was bei ihnen daheim passiert ist. Es ist ja oftmals so, dass die vielen Leute selber in so einem Gebiet wohnen und dann praktisch ihr Heim müssen verlassen, um andere Heim von anderen Menschen zu retten.
Also kurz gesagt, vorbei ist es noch nicht.
Leider nicht. Wir sind bereit, unseren Bunker, den wir haben, gebaut, unseren Schutzbunker, den wir gebaut haben, hinter dem Haus, unser Brandbunker ist bereit, bezugsfähig. Sollten wir überrascht werden, natürlich versuchen wir zuerst evakuieren, wenn es irgendwie geht. Aber wenn das nicht möglich ist, haben wir, wie immer mehr Leute, auch so einen Schutzbunker hinter dem Haus gebaut, wo wir könnten doch vielleicht eine halbe Stunde der Gefahr ausweichen. Außerdem habe ich um mein Haus eine Sprinkleranlage installiert, wo ich das Haus innerhalb kürzester Zeit buchstäblich fast einnässe, wenn man so sagen kann. Die ganze Veranda wird in kürzester Zeit nass. Das hilft natürlich nicht gegen ein grosses Flammeninferno. Wenn man 100 Meter hohe Flammen hat, eine Feuerwalze, dann hilft es überhaupt nicht. Dann ist so ein Haus innerhalb von Sekunden verpufft. Aber wenn zum Beispiel Aschenflug kommt, helfen solche kleine Massnahmen doch einiges.
Urs Wälderlin, dann hoffe ich, dass es so weit nicht kommt, dass Sie weder im Bunker müssen, noch die Sprinkleranlage brauchen. Ich wünsche Ihnen viel Glück dort im Busch aussen in Australien.
Vielen Dank.